Liebe Geschwister, wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag heute Vormittag. Es geht um das Thema Israel, ein sehr breites Thema. Ja, zu dem Vortrag von Rudolf möchte jetzt ein Bruder aus Coswig, der Erik, ein kurzes Zeugnis geben.
Ja, ich bin Erik Link und als du hier vorne gestanden hast und so erzählt hast, gesagt hast, was passieren wird, da habe ich mir gedacht, genau das ist uns passiert. Und das will ich einfach mal als Mut machen für alle die, die vor dieser Situation auch stehen, mit rüberbringen. Also wir haben vor 6 Jahren, ist das jetzt etwa gewesen, haben wir vor der Situation gestanden, dass wir gesagt haben, hier in der Gemeinde, zu der wir gehen, können wir nicht weitergehen. Es gab ganz verschiedene Sachen, die sich so langsam gesteigert haben. Und es gab dann irgendwo ein Ereignis, wo dann so das Abendmahl eher so wie so eine Art spiritistische Sitzung schon fast gefeiert wurde, wo wir gesagt haben, jetzt ist Schluss. Wir hätten eher gehen sollen. Aber ich glaube, es war trotzdem gut, dass wir zu dem Zeitpunkt gegangen sind. Es waren 3 Familien, die uns dann draußen getroffen haben. Und wo wir gesagt haben, was jetzt? Wir wissen, es gibt keine gläubige Gemeinde in der Umgebung. Wohin? Und das ist so das große Problem, vor dem man denn immer steht. Wo geht man hin? Aber die Frage steht nicht, wo geht man hin, sondern als erstes, was muss ich als erstes tun? Nämlich rausgehen. Und wir sind rausgegangen und haben dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir treffen uns im Hauskreis. Also wir wollen ja nicht komplett versanden, wir treffen uns im Hauskreis. Und innerhalb, ich glaube, eines Monats oder 1,5 Monate ist das so entstanden, dass wir festgestellt haben, ja, wir sind 3 Brüder, die predigen können. Also nicht jeder kann predigen, aber Gott hat uns zusammengestellt, dass 3 Brüder predigen können. Dann haben wir gesagt, gut, was machen wir? 3 Brüder predigen, einen Sonntag machen wir Abendmahl, dann haben wir im Prinzip den Monat rum, können jeden Sonntag einen Gottesdienst machen. Wir haben einen Bruder dabei, der hat die Jugend vorher geleitet, der kann auch jetzt die Jugend, die mit uns mitkommt, auch weiterleiten, also die Familie war es sogar. Wir haben 2 Schwestern, die haben vorher Kinderarbeit gemacht. Ja, wir haben festgestellt, ja, Gott hat uns zusammengestellt, dass wir arbeiten können. Gott hat uns nicht zusammengestellt, dass wir dort irgendwo im luftleeren Raum hängen, sondern Gott hat uns zusammengestellt, dass wir arbeiten können. Und dann haben wir festgestellt, dass der Herr hinzutut. Es sind Leute hinzugekommen, von denen haben wir vorher noch nicht mal was gewusst. Und wir taufen ja nur Erwachsene oder gläubig gewordene Menschen. Und wir haben jetzt 4 Jahre lang hintereinander Taufe haben können. Also das ist das, wie der Herr arbeitet, wenn man sagt, okay, wir verlassen uns voll und ganz auf dich. Und wir haben aber einen Bruder gehabt, er ist mit dem Herzen mit uns mitgegangen. Aber hat gesagt, wenn ich jetzt auch noch aus dieser Gemeinde rausgehe, dann ist ja niemand mehr da, der dagegen hält. Niemand mehr, der das mahnende Wort erhebt. Und ich glaube, ich soll hier bleiben. Es tat uns im Herzen weh, aber ja, er ist dort geblieben. Und vor 2 Jahren ungefähr war es so, habe ich dann an seinem Sterbebett gesessen und habe ihm die Frage gestellt, Rudolf, was hast du erreicht? Er hat einen Augenblick nachgedacht und hat gesagt, nichts. Ich habe nichts aufhalten können. Ich habe nichts verändern können. Die Zeit war sinnlos. Und das möchte ich all denjenigen sagen, die sagen, ich bin doch hier noch in der Gemeinde, ich bin doch hier in dieser Gemeinschaft eingebunden, ich habe doch hier eine Aufgabe. Überlege, ob du diese Aufgabe von Gott hast, noch hast. Vielleicht hast du sie von Gott mal bekommen, dort zu sein. Aber vielleicht ist sie auch nicht mehr dran an dieser Zeit. Vielleicht ist es einfach notwendig, wie Abraham, loszuziehen in ein anderes Land, in ein unbekanntes Land. Der wusste auch nicht, wo es hingeht. Genauso wie wir nicht wissen, wo es hingeht. Und das will ich euch einfach sagen, als Mut zu machen, das einfach zu tun, den Schritt zu wagen und euch einfach, ja, ich sag mal, auf diese unbekannte Reise einzulassen mit dem Herrn.
Ja, danke, Erik. Ich lese uns hinführend zum jetzigen Thema aus dem Psalmen etwas vor, und zwar das Wallfahrtslied in Psalm 121. Psalm 121, überschrieben mit ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir wollen zusammen beten. Ja, du allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, du bist souverän, du herrschst, du regierst, du lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Du bist derjenige, der alles völlig unter Kontrolle hat und ohne dich geschieht nichts in dieser Welt. Herr, und so können wir das als Christen wissen, aber so ist es auch mit deinem Volk Israel, mit deinem irdischen Volk, mit dem du ebenfalls einen Plan hast und mit dem du ebenfalls ans Ziel kommen möchtest. Herr Jesus Christus, wir wollen dich auch um Weisheit immer wieder bitten, dass wir das richtige Verhältnis zum Thema Israel haben, dass wir nicht in die eine Richtung übertreiben, aber auch nicht in die andere, dass wir einfach da eine ausgewogene Sicht haben, nicht fanatisch oder so, sondern einfach so, wie du es möchtest. Gib jetzt auch Gnade für den Vortrag zu diesem interessanten Thema und ja, hilf uns auch, dass wir uns da richtig dann im Alltag verhalten. Amen.
Amen.
Ja, jetzt Luther.
Ja, bevor ich den Vortrag beginne, möchte ich auch noch bezeugen, dass es bei uns ganz ähnlich war. Wir haben auch einen Hauskreis mit 3 Brüdern angefangen, 3 Schwestern und 4 Kindern. Inzwischen haben wir 16 Brüder, die am Wort dienen können und wir schicken auch schon Brüder an andere Gemeinden, die auch dort helfen. Und so baut der Herr auch immer wieder Gemeinde. Jetzt ist übrigens gerade unser erster Gemeindebrief nach 3 Jahren erstellt worden. Wer ihn möchte, kann nachher bekommen. Ja. Kannst ja durchgehen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Thema lautet die besondere Bedeutung Israels in der Endzeit. Man kann auch sagen, wenn der Feigenbaum grünt. Der Herr Jesus sagt ja vom Feigenbaum in Matthäus 24, wenn er grünt und wenn er Blätter treibt und auch die Bäume ringsumher, dann wisst, dass der Tag nahe ist. Wir wissen, der Herr Jesus wird wiederkommen. Als er zum Himmel fuhr, erschienen den Jüngern 2 Engel Gottes und diese sprachen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt fahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Das erste Mal kam der Herr Jesus im Stall von Bethlehem, in Schwachheit und Niedrigkeit. Zumindest äußerlich war es so, ja. Das zweite Mal erscheint er aber auf den Wolken des Himmels in Kraft und Herrlichkeit. Das erste Mal kam er, um die Schuldfrage des Menschen zu lösen. Johannes der Täufer sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und das zweite Mal kommt er, um die Machtfrage der Menschheit zu klären. Er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße legt. 1. Korinther 15, 25. Und am Ende wird Gott abwischen alle Tränen von den Augen derer, die sich zum Herrn Jesus bekannt haben. Für sie wird der Tod nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und darauf dürfen wir warten, darauf hoffen wir und darauf freuen wir uns. Wann kommt Jesus wieder? Es ist uns nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Das ist dem Vatergeheimnis Gottes verborgen. Sein Kommen, so sagt uns die Ölbergrede, der Herr in der Endzeitrede, wird so überraschend sein wie das Einschlagen eines Blitzes. Und so wollen wir alle Zeit bereit sein, ihm zu begegnen. Der Herr Jesus sagt also, keinen Zeitpunkt dürfen wir nicht berechnen, im Unterschied zu vielen Sekten und schwärmerischen Strömungen. Aber es gibt Zeichen der Zeit, die sich mehren, die sein Erscheinen ankündigen. Und wenn ich jetzt Zeit hätte, ich habe es an anderer Stelle schon gemacht, meine ganze Bibelwoche über die Endzeitrede mit diesen ganzen Zeichen der Endzeit, das ist sehr interessant und sehr aktuell. Und das haben wir auch an anderer Stelle ja schon getan bei den Endzeitkonferenzen. Heute soll es nun vor allem um das Zeichen Israel gehen. Man kann sagen, dass es verschiedene Heilslinien gibt, Israel und die Gemeinde, wobei das im Neuen Bund nach meiner Erkenntnis eine Einheit ist, gemäß Epheser 2, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen. Es ist die Braut Christi, Israel und die Gemeinde praktisch, und zwar nur die bekehrten Juden natürlich aus Israel, zusammengefasst im Herrn durch sein Opfer am Kreuz versöhnt. Und dann gibt es auch die Gerichts- oder Verführungslinie, die ganzen Zeichen des Gerichts, falsche Propheten, falsche Christus, da haben wir ja einiges jetzt auch schon gehört von unserem Bruder Ebertshäuser. Und auch viele andere Zeichen, auch in der Schöpfung, wo vieles wieder sich jetzt nicht zurückentwickelt, aber man sagt manchmal Schöpfung rückwärts, ja, in der Endzeit. Am Anfang hat der Herr alles in 6 Tagen geschaffen und jetzt wird alles am Ende im Feuergericht verbrennen nach 2. Petrus 3. Es wird keine Wasserflut mehr kommen, aber eine Feuerflut, wie auch immer das dann aussieht, über diese Erde. Und eben auch die Israel-Linie und die Missionslinie. Bei aller Verführung und Verfolgung von Christen wird trotzdem auch die Weltmission weitergehen. Kein Antichrist und keine Vorläufer können das aufhalten. Das wird weitergehen, bis der Herr kommt und dann auch noch im tausendjährigen Reich. Nun also Israel, Gottes Zeiger an der Weltenuhr, so haben es viele Väter gesagt, und das ist am deutlichsten. Zur Zeit der Reformatoren zum Beispiel gab es dieses Zeichen noch nicht in dieser Art und Deutlichkeit. Ein Luther hatte noch keine Staatsgründung Israels erlebt, auch kein Spener, auch kein Menno Simons. Aber seit 1948 ist dieser Staat wieder entstanden und wir sehen, welche Stunde es in der Endzeit geschlagen hat. Die Endzeit im weiteren Sinne begann ja mit dem Kommen des Messias Jesus Christus. Aber im engeren Sinne, die letzte Stufe sozusagen, die beginnt, wenn dieser Feigenbaum wieder da ist. Der Feigenbaum ist ein Symbol für Israel, auch der Weinstock. Und das ist die Symbolsprache der Heiligen Schrift. Nun lese ich diese Stelle nochmal, Matthäus 24, 32. Da sagt unser Heiland, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Der Feigenbaum als ein Symbol für Israel, weil er keine Frucht brachte. Das heißt, weil die Mehrheit der Israeliten damals den Herrn Jesus abgelehnt hat, musste er verdorren. Der Herr Jesus verflucht ja den Feigenbaum, als er zum Tempel zieht. Und am Ende der Zeiten aber wird er wieder grünen. Er wird wieder grünen. Das bedeutet nach meiner Erkenntnis, dass Israel in der Heilsgeschichte für eine bestimmte Zeit beiseite gesetzt ist. Aber nach der 69. Jahrwoche, gemäß Daniel 9, ist eine Lücke entstanden. Da heißt auch, es werden Kriege sein bis ans Ende. Das deutet also darauf hin, dass da eine Lücke ist zwischen der 69. und 70. Jahrwoche. Daniel, es sind ja dann immer 7 Jahre, eine Jahrwoche. Und diese letzte 70. Jahrwoche, die fängt nach der Erkenntnis vieler Ausleger dann an, wenn der Antichrist ein Bündnis mit Israel zu Wege bringt. Dann beginnt die 70. Jahrwoche, die Trübsal, die letzte Stufe der Trübsal zu laufen. Und in der Mitte, so sehe ich es auch, wird der Antichrist Schlacht- und Speisopfer abschaffen, seine Maske fallen lassen und sich als Tier aus dem Meer offenbaren, als die grausame Bestie von Daniel 7. Auch der Apostel Paulus schreibt über dieses Geheimnis mit folgenden Worten in Römer 11, Vers 25 folgende. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Nationen oder der Heidennationen ja, zum Heil gelangt ist und alsdann wird das ganze Israel gerettet werden. Hier gibt es viele Deutungen, ich kann da jetzt nicht in Ausführlichkeit darauf eingehen. Ich verstehe so, dass alle Bekehrten aus Israel dann gerettet werden, nicht jeder, so wie auch nicht jeder Deutsche gerettet wird, aber sie werden dann den Herrn auch auf dem Ölberg sehen, wenn er wiederkommt, gemäß Sacharja 12 bis 14. Und es wird eine große Erweckung durch Israel gehen. Sie werden auch zum Missionsvolk werden, im tausendjährigen Reich, ganz besonders dann. Ja, auch der Prophet Hesekiel bringt bereits im 6. Jahrhundert vor Christus die Wiederherstellung Israels zum Ausdruck. In Hesekiel 37 lesen wir, wie zuerst die verdorrten Totengebeine zusammenrücken. Übrigens, man kann das auch als Bild für den Holocaust oder diese Judenvernichtung im Dritten Reich sehen, wo ja buchstäblich auch nach dem Krieg diese Fotos dann gezeigt wurden, wo sie die Konzentrationslager befreit hatten und dann diese Massengräber sahen mit diesen abgemagerten Menschenleichen. Schreckliches Bild. Geradezu auch wörtlich die Totengebeine. Und das Volk wird gesammelt. Aber es ist noch nicht geistlich erneuert. Gott, der Herr, wird seinen Atem hineingeben. So lesen wir also in Hesekiel 37, Vers 12 und 14. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israel. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Die äußere Sammlung, politische Sammlung ist schon geschehen, aber die geistliche Erneuerung steht überwiegend noch aus. Es gibt einige tausende messianische, jesusgläubige Juden, aber die Mehrheit ist leider immer noch mit dieser Decke verstockt, von der auch der Apostel Paulus schreibt. Die Decke liegt immer noch über ihrem geistlichen Auge, aber der Herr wird sie zu seiner Zeit wegnehmen. Es gibt auch andere Verheißungen der Heimkehr, und das kann man eben nicht alles jetzt auf das babylonische Exil beschränken oder auslegen, wie es manche tun, sondern es heißt ausdrücklich, in den letzten Tagen wird es geschehen. An vielen Stellen der Prophetie im Alten und Neuen Testament, in den letzten Tagen. Und das sind eben die Tage der Endzeit, bevor der Herr für seine Gemeinde und dann auch sichtbar für die ganze Welt erscheint. In Hesekiel 36 bis 39 besonders kommt immer wieder dieser Hinweis, etwa in Hesekiel 37, 24 bis 28 oder in Hesekiel 38, Verse 8 und 16, da heißt es ausdrücklich in den letzten Tagen. Wenn wir einmal lesen, etwa Hesekiel 38, 8, da geht es über die Sammlung. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Und zwar hier ist Gog und Magog gemeint, dieses feindliche Heer, das gegen Israel marschieren wird. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden, am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus den Völkern, und sie alle wohnen sicher. Gog von Magog, am Ende der Zeiten. Genauso in Hesekiel 38, 16. Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. Wird auch viel spekuliert, was das ist, dieses Heer. Es kommt wohl aus dem Norden. Manche denken ja auch an Russland und andere Mächte. Aber auch die EU ist gegen Israel, überhaupt fast alle Staaten der Erde. Und es heißt ja auch in Sacharja 12 und auch 14, dass am Ende alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Wenn wir die Abstimmungen in der UNO betrachten, da gibt es nur ganz wenige Staaten, die pro Israel sind. Auch ein Zeichen der Endzeit. Aber Gott wird seinen Augapfel behüten. Das irdische Israel hat eine Verheißung. Und wir müssen uns, denke ich, auch als bibeltreue Christen gegen die sogenannte Ersatztheologie stellen oder Substitutionslehre. Die ist ja sehr verbreitet. Wenn ihr einmal schaut, viele sogenannte Kirchen oder auch Sekten, auch manche, die sonst manches auch richtig sehen, aber viele sagen, wir sind Israel. Israel hat keine Bedeutung mehr. Die katholische Kirche mit ihrem Priestertum, sie hat Israel ersetzt. Die Mormonen in Salt Lake City an diesem neuen Salzsee, ist wie das Tote Meer dort, ich war da schon. Das ist also auch praktisch Zion, die haben sogar eine Zionsbank, wenn ihr mal dort wart in Salt Lake City. Ja, alles ist dort Zion. Dann auch die Zeugen Jehovas, nicht? Die 144.000, das wird alles auf, und zwar zahlenmäßig exakt auf Zeugen Jehovas bezogen. Nur die haben eine himmlische Hoffnung. Alle anderen, die Schafe, die haben nur die irdische Verheißung auf der paradiesisch erneuerten Erde. Also alle wollen sie Israel ersetzen. Wobei ja da steht in Offenbarung 7 ganz klar, dass es eben aus den Stämmen Israel sind, jeweils 12.000. Eine symbolische Vollzahl nach meiner Sicht. Ja, aber die nehmen diese Zahl wörtlich und deuten es auf sich genau verkehrt. Ich muss gerade andersrum machen. Eine symbolische Vollzahl, die sich aber auf Israel bezieht, auf das erlöste Israel. Wobei ich nicht Lehre, dass Israel einen Heilsweg außerhalb von Jesus Christus hat. Das darf man nicht verwechseln. Es sind die bekehrten Juden, die Jesus als ihren Messias erkannt und angenommen haben im persönlichen Glauben. Und das andere ist ja aus den Nationen, nicht? Die große Schar aus den Nationen, die auch in Offenbarung 7 begegnet. Diese zwei Einheiten, die aber in Jesus praktisch beide die Erlösung haben und in ihm eins sind, gemäß Epheser 2. Also es ist abzulehnen, wenn gesagt wird, das irdische Israel habe für uns keinerlei Bedeutung mehr. Solche Ausleger müssen die biblischen Texte außer Acht lassen oder gewaltsam umdeuten. Die Ersatztheologie. Der Missionar und Islamexperte Marius Barr, der schon in der Ewigkeit ist, schrieb in einem Buch Zeitbomben der Weltgeschichte im Jahr 1991 Folgendes zur israelfeindlichen Ersatztheologie. Ich zitiere: Für mich persönlich war es ein Schock und eine Offenbarung, als ich erkennen musste, dass falsche Prophetieauslegung bis in manche evangelikalen Kreise hinein gelehrt und vertreten wird. Die Übertragung der Verheißungen an Israel auf die Kirche bzw. auf die Gemeinde macht ihre Anhänger immun gegen die Prophetie der Endzeit, immunisiert sie. Aus ihr sind der Antisemitismus und der heutige Antizionismus entsprungen. Dadurch, dass auch viele Christen prophetieblind sind und sich somit auf die antisemitische Welle manipulieren lassen, werden sie plötzlich, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Zitat Ende. Das ist ein sehr ernstes Wort, wo wir uns warnen lassen wollen. Und es wurde ja vorhin so schön gesagt im Gebet, dass wir nicht in Extreme verfallen dürfen. Das eine Extrem ist die Ersatztheologie, wo also die Gemeinde völlig an die Stelle Israels tritt. Da gibt es auch manche sogenannte Freikirchen, auch in den Gemeinden Gottes zum Beispiel wird sowas gelehrt. Verschiedene Richtungen von dieser Heiligungsrichtung, die ich recht gut kenne, weil wir in Pforzheim viele solche Gemeinden haben. Das ist dann also auch Israel. Oberhalb von unserem Haus direkt ist auch seine Gemeinde. Da habe ich schon vielleicht ein bisschen salopp zu meiner Frau gesagt, wenn es da oben Zion ist, dann sind wir hier unten der Garten Gethsemane, ja, wenn man es jetzt mal so deuten würde, weil wir haben unseren Garten direkt unterhalb. Entschuldigt bitte, aber das zeigt, wie absurd, ja, das ist, wenn man das alles jetzt auf sich bezieht. Nein, das irdische Israel hat eine Verheißung. Aber es gibt leider auch ein anderes Extrem, ich nenne es hier keine Namen, einen Hyperjudaismus oder eine übertriebene Israel-Verehrung. Und das ist auch nicht gesund. Der Staat Israel ist zunächst mal rein säkular, ein Staat wie jeder andere, mit fehlbaren Politikern, mit einem früheren Präsidenten, der auch in schwere Sünden gefallen ist und so weiter. Ja. Wir wollen also auch da nüchtern sein. Aber der Herr, Gott, der Herr schreibt Heilsgeschichte trotzdem mit diesem topografisch existierenden Land. Also das wollen wir ganz klar unterscheiden. Wir wollen das nicht verklären und sagen, die Politiker dort seien jetzt besser als unsere. Überall braucht der Mensch die Vergebung durch Jesus Christus. Es ist aber auch gefährlich, wenn in manchen Kreisen oder Missionswerken einzelne Brüder Lehren vertreten, die Bibel so auslegen, als würde praktisch fast die ganze Bibel jetzt nur noch für Israel oder für Juden gelten. Das ist dieser sogenannte, auch Bruder Eberzeus hat einen guten Artikel darüber geschrieben, kritisch, dieser sogenannte Hyperdispensationalismus oder Hyperjudaismus. Was ist das? Ein übertriebener Dispensationalismus, ein übertriebener Judaismus. Es gab schon in altkirchlicher Zeit, man hat ihn als Ketzer Marzion bezeichnet, der hat die Bibel gerade in die andere Richtung entjudaisiert und bei ihm sind praktisch nur die Paulusbriefe und das Lukasevangelium übrig geblieben. Das hat man abgelehnt, ganz klar abgelehnt. Heute ist es auch ganz ähnlich, dass man alles judaisiert und auch dann bleiben für uns als Gemeinde nur noch einige Paulusbriefe und vielleicht noch das Lukasevangelium übrig. Merkt ihr, in welche Richtung das geht? Ja, und es kommen immer wieder die gleichen Irrlehren in der Kirchengeschichte. Und es wird heute, ich nenne jetzt hier keine Namen, weil viele kennen diese Brüder, bekannte Evangelikale, die auch diese Lehren jetzt neuerdings sehr stark vertreten. Einer sogar in Bibel-TV und ein anderer in der Schweiz. Aber wie gesagt, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Also seien wir wachsam. Man kann heute auf vielen Ebenen verführt werden in eine ungesunde, einseitige und übersteigerte Richtung. Wenn wir nämlich die Bibel so lesen, dass für uns nur noch die Paulusbriefe gelten, dann nehmen wir ja fast alles für uns weg. Und ich habe gesagt, gemäß Epheser 2, ich wiederhole es nochmal, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen zwischen denen aus den Nationen und denen aus Israel in Jesus Christus. Da ist die Versöhnung geschehen mit dem Herrn und auch es werden genauso gläubige Juden wie gläubige Deutsche und Russen und so weiter in den Himmel kommen. Ja, das ist in Christus die christozentrische Einheit, ist mir ganz wichtig zu betonen. Man muss schon unterscheiden, kann man schon, zwischen Israel und Gemeinde, aber keine absolute Trennung. Nach meiner Meinung ist das nicht gut. Und es kann in diese extreme Richtung dann gehen. Und ich war sehr dankbar, dass Bruder Rudolf hier auch Stellung genommen hat, ohne hier Menschen jetzt persönlich den Glauben abzusprechen, darum geht es gar nicht, aber wir müssen auch diesen helfen, dass sie drüber nachdenken, über diese Lehren und umkehren davon. Ich persönlich bin sehr traurig, wenn ich manchmal auch höre von solchen, die sich Christen nennen, wie sie über die Juden herziehen. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja? Manchmal war ich auch schon in Nürnberg, da ist es wohl besonders auch heute noch verbreitet, das war ja damals die braune Stadt, aber wohl nicht nur dort. Und wir wollen es auch da nicht auf eine antisemitische Welle manipulieren lassen. Vielleicht darf ich ganz aktuell erwähnen, ich freue mich ja, dass hier die Pegida sagt, sie sei für christliche und jüdische Werte sozusagen, wurde gleich betont, dass man es nicht in die rechte Ecke stellen kann. Aber wie gesagt, das ist ein schwieriges politisches Thema, wo ich jetzt hier nicht ausführlich eingehen möchte. Wir müssen auch hier prüfen, nicht alles ist vielleicht christlich vertretbar, aber ich persönlich bin auch kein Freund dieser Islamisierung, wie sie ja auch von Kirchen heutzutage gefördert wird. Ich habe schon vorgestern gesagt und wiederhole es nochmal, dass schon in meiner Studentenzeit 16 von 19 Kirchengemeinden in Pforzheim eine Spende gesammelt haben, eine Kollekte. Wisst ihr noch wofür? Ja, habt gut aufgepasst, für den Kronleuchter in der Moschee, die damals gebaut wurde. 16 von 19 Kirchengemeinden, die sich so nennen. Ja. Nun, und der Islam verfolgt ja nicht nur die Juden, sondern auch uns Christen. Das ist ganz klar, ist gar kein Zweifel. Und wenn er die Mehrheit irgendwo hat oder eine einflussreiche Position, dann spielt er seine Macht aus. Das liegt in der Natur des Koran. Es war immer schon eine Eroberungsreligion. Sie haben die Juden und Christen zunächst auf der arabischen Halbinsel verfolgt und versucht auszurotten. Und es ging dann über Nordafrika und diesen ganzen Wüstengürtel herüber. Nicht? Übrigens ein Wüstengott auch, nicht? Dieser Allah, man merkt, dass da überall sich die Wüste ausbreitet. Aber es gibt auch andere islamisierte Länder und sie wollen auch Europa islamisieren. Und damals kam der Islam ja schon bis hinein nach Spanien und die Türken standen schon vor Wien. Und dann versteht man vielleicht, dass dann man sich dagegen gewehrt hat, aber eben leider auch mit Waffengewalt. Es ist alles nicht sehr schön, aber der Auslöser war eben dieser islamische Eroberungszug. Und jetzt macht man es auf andere Weise, durch die Ökumene. Durch die große Ökumene kommt jetzt eben auch die Islamisierung und auch andere Religionsvermischungen in unser Land. Es war jetzt gerade ein Bild in der Pforzheimer Zeitung, die ich selber nicht abonniere, aber manchmal kommt so ein kostenloses Blatt in die Briefkästen, wo evangelische Dekanin, katholischer Dekan, Oberbürgermeister abgebildet war, zusammen mit Juden aus der Synagoge, das ist ja okay und so noch, aber dann auch mit den Moslems und jetzt ist auch ein Hindu-Priester, der war nur halb bekleidet, hat ausgesehen wie Fred Feuerstein, wie man gesagt ja, ich habe das Bild in meiner Tasche, ich muss es mal heute Abend mitbringen. Hat sich also hier mit Nadelstreifenanzügen, haben sich hier die Juden, die Moslems, die Dekane und so mit diesem halbnackten Hindu-Priester Zeitung abbilden lassen. Das ist also die Ökumene. Und ich staune also, dass die Moslems und die Juden das auch mitgemacht haben. Normalerweise sagen sie ja, das heißt alles auszulöschen, ja und so. Aber solange man nicht die Mehrheit hat, macht man bei der großen Ökumene mit. Leider eben auch diese liberalen Juden in Pforzheim. Wir haben da auch eine Synagoge wieder, nachdem sie ja im Krieg leider zerstört war auch. Gut, also ihr seht, ich bin da sehr nüchtern. Ich bin ein Freund Israels, aber keine Übertreibung weder in die noch in jene Richtung. Der Herr schreibt Heilsgeschichte damit, aber es sind genauso fehlbare Menschen wie wir, auch die Juden, obwohl sie oft sehr intelligent sind, besonders begnadet auch. Das ist keine Frage. Der Herr hält seine Hand über Israel. Das erleben wir trotz aller Schwachheit und Gefallenheit eben auch dieses Volkes, das das erwählte Volk des alten Bundes ist. Und wir sehen, dass der Herr trotz allen Mängeln und Sünden und Fehlern seine Hand über Israel hält, auch darin, wie er bei den Kriegen beigestanden hat. Da gibt es also Dinge, die wirklich an die Wunder auch schon aus alttestamentlicher Zeit erinnern. Zum Beispiel, ich habe das aus einem Buch von Fritz Hubmer hier entnommen, der berichtet über 1948, Fritz Hubmer, der Heilsplan Gottes. Er schreibt Folgendes damals, was gleich nach der Staatsgründung Israels geschehen ist. Kaum hatte die überraschte Welt am Morgen des 15. Mai 1948 durch das Radio gehört, dass der Staat Israel geboren sei, da war auch schon der erste jüdisch-arabische Krieg im Gange. Die Welt erfuhr, dass das militärisch noch schlecht gerüstete Israel einer 50-fachen Übermacht von mit modernsten Waffen versehenen Arabern gegenüberstehe. 50-fache Übermacht. Man rechnete allgemein mit der Niederlage Israels und mit der Ausrottung aller jüdischen Ansätze in Palästina. Schon glaubten Kriegsberichterstatter, das nahe bevorstehende Ende des israelischen Widerstandes melden zu können. Da kam die Wende, die auch von Außenstehenden als Wunder bezeichnet wurde. Nämlich, die Soldaten Israels erlebten an verschiedenen Frontabschnitten zugleich, dass in der höchsten Bedrängnis Gott selber eingriff. Weil fast keine Waffen mehr zur Verfügung standen, verwendeten sie Schreckattrappen und Geräuschkulissen. Ja, bei deinen Richtern, Gideon, ja, genau, mit den Tonkrügen, nicht, und Fackeln. Und weiter, die Beobachter wussten auch vom Einsatz einer neuen feuerspeienden Waffe zu berichten, der man den Namen David, König von Israel, gab. Wie Soldaten der arabischen Streitmächte nach ihrer Niederlage erklärten, sei ein lähmender Schrecken auf ihre Front gefallen. Die arabische Übermacht ergab sich oder floh. Der Krieg des Jahres 1948 war plötzlich zugunsten Israels entschieden. Damals hatten sie noch nicht diese modernen Waffensysteme und Abwehrsysteme wie heute. Heute kann man natürlich sagen, jetzt haben sie diesen Dom, ja, wie nennt sich das? Eisendom, Raketenabwehrdom, Iron Dome. Es ist natürlich unglaublich, was sie alles erfunden haben durch diese überragende Intelligenz, die auch vielen Juden geschenkt ist. Auch medizinisch entdecken sie viele Dinge. Es ist einmalig, auch die Zahl der Nobelpreisträger, gerade unter den jüdischen Menschen. Und auch da merken wir eine besondere Berufung und Begnadung, auch noch vom alten Bund her und die Verheißungen, die noch ausstehen. Und Gott, der Herr, hat auch in den weiteren Kriegen, in allen Kriegen immer wieder seine Hand über Israel gehalten. Der Eisendom würde auch nichts nützen, wenn Gott nicht selber auch beistehen würde. 1956 oder auch 1967 im Sechstagekrieg, 1973 beim Yom Kippur-Krieg, wo man Israel beim großen Versöhnungstag angriff, wo sie ja religiös beschäftigt waren und sich nicht wehren können sollten. Trotzdem haben sie da gesiegt. Und ja, so sagt auch Fritz Hubmer in seinem Buch, es vollzogen sich Dinge, die selbst ungläubige Beobachter an die in der Heiligen Schrift berichteten Wundertaten erinnerten, wie sie aus den Tagen der ersten Landnahme unter Josua aus der Väterzeit überliefert sind. Auch in den weiteren Kriegen, Golfkrieg 1991 oder auch jetzt der Gaza-Krieg, hat der Herr geholfen und Raketen auch, das wird berichtet zum Beispiel von einem Soldaten, dass er selber gesehen hat, wie eine Rakete plötzlich ihren Kurs geändert hätte und dann woanders gelandet ist. Ja, die war abgeschossen, aber irgendwie hat der Kurs sich verändert und hat Gott einen Windstoß oder was auch immer geschickt, aber gerade im richtigen Moment. Und da kann man auch wirklich danken. Beim Sechstagekrieg 1967 erfüllte sich darüber hinaus eine weitere biblische Prophezeiung. Wiederum gegen eine vielfache Übermacht kämpfend, errang Israel in einem Blitzangriff einen ans Wunderbare grenzenden Sieg und eroberte am 7. Juni 1967 die Jerusalemer Altstadt zurück. Vor der Klagemauer stehend rief General Moshe Dayan aus, also der mit der Augenklappe, ja, der verletzt war, viele kennen ihn noch, wir sind zur allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Und auch jetzt war ja der Regierungsausgang wieder so, der Wahlausgang, dass Netanjahu, ich habe auch im Grunde gebetet, dass er es schafft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie wollen schon friedlich zusammenleben, machen auch alles für die arabischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich war schon 5-mal in Israel und weiß das aus eigener Erfahrung. Aber sie werden eben nicht einfach den Staat Palästina und alles diesem zustimmen und auch die Teilung Jerusalems in der Weise nicht zustimmen. Nein, Moshe Dayan hatte gesagt, wir werden nicht mehr von dieser heiligsten unserer Städten weichen. Übrigens, der Herr Jesus hatte gesagt, und da sehen wir wieder, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dass Gott eben auch die Zukunft weiß. In Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Ein geheimnisvoller Vers, aber wir sehen, dass gleichzeitig, das ist mein Thema morgen früh, die Gesetzlosigkeit weltweit zugenommen hat, gerade seit den 60er Jahren. Man spricht auch von der 68er Studentenrevolution. Und das ist das, was wir, das Thema heute Abend, auch in den Bildungsplänen mit der Gender-Ideologie, überall diese Verwahrlosung, diese sexuelle Enthemmung, diese Verführung schon unserer Kinder erleben. Das hat in den 60er Jahren angefangen, besonders auch über die Massenmedien, ja, was für ein Schmutz und Schund heutzutage überwiegend läuft, mit wenigen Ausnahmen vielleicht noch. Aber das ist genau diese Zeit gewesen. Und viele sehen hier eine Erfüllung dessen, was der Herr sagt, dass damals die Zeit der Heiden erfüllt wurde und Jerusalem jetzt nicht mehr zertreten ist von den Nationen, dass Gott die Heilsgeschichte jetzt wieder Richtung Israel schreibt und das Gericht weltweit zunimmt in moralischer, in ethischer, in geistlicher Hinsicht, auch mit Katastrophen, Erdbeben, Attentaten, Terroranschlägen. Es gibt ja keinen Tag mehr ohne Gräueltaten oder irgendwelche Katastrophen, was wir hören. Ich will euch jetzt hier keine Angst machen. Ja, hier sind wir so schön wie in einer Arche jetzt geschützt unter uns, wenn ich euch so sehe, wie in einem großen Schiff. Und so wollen wir aber im Herrn Jesus geborgen sein. Er ist unsere Arche, der uns hindurchbringt durch diese Zeit. Ja, also ich sage nochmal, der Staat Israel wurde in politischer Hinsicht wieder ins Leben gerufen. Die Totengebeine aus Hesekiel 37 sind zusammengerückt. Aber der Atem Gottes ist noch nicht in ihnen. Die geistliche Erneuerung Israels und die Annahme des Herrn Jesus als Messias stehen bei den allermeisten leider immer noch aus. Deshalb keine unnüchterne Israel-Begeisterung, aber auch vor allem keine Verteufelung dieses Landes, wie es heute in unserem Land auch sehr verbreitet ist. Von links und von rechts wird ja gegen Israel gehetzt. Ja. Und das ist nicht unsere Sache. Wir wollen hier biblisch nüchtern beten für Israel, auch natürlich für die arabischen Völker, dass sie alle Jesus annehmen. Und dann wird es auch zur Versöhnung kommen. Es gab schon wunderbare Konferenzen, wo Juden und Araber, die beide Jesus angenommen haben, sich die Hand geben konnten, sich versöhnt haben, den gleichen Herrn haben. Das ist natürlich das Wunderbarste, was passieren könnte. Aber leider wird dieser Hass, der vor allem durch den Islam geschürt wird, das ist ja das Problem, nicht durch die Araber an sich, der Islam ist ja der Koran, wo diese Juden- und Christenfeindschaft propagiert wird, der wird bis zum Ende auch bestehen bleiben. Das sagt uns auch das Wort Gottes. Was wird mit Israel noch geschehen in der Zukunft? Der Antichrist wird, wenn man Daniel 9,27 so deutet, mit Israel ein 7-Jahres-Bündnis schließen, das er nach 3,5 Jahren brechen wird. Und da wollen wir besonders aufpassen, ja, wenn es zu diesen Bundesschlüssen kommt, ganz wachsam. Da könnte die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen. Dann, alle Völker auf Erden werden gegen Israel in den Krieg ziehen. Sacharja 12, Vers 14. Schlacht von Harmageddon. In der antichristlichen Trübsalzeit wird Israel Jesus Christus als seinen Messias erkennen und zum Missionsvolk für alle Völker werden, dann im tausendjährigen Reich. Der wiederkommende Herr wird seinen Fuß auf den Ölberg in Jerusalem setzen, Sacharja 14, 3 und 4. Jerusalem wird das Zentrum des messianischen Friedensreiches Jesu Christi sein, Jesaja 2, Micha 4, Offenbarung 20, Jeremia 3. Weitere Stellen kann ich jetzt nur aufzählen, ihr könnt es ja nochmal nachschlagen daheim. Und da wird drüber diskutiert, vermutlich wird auch der Tempel in Jerusalem wieder errichtet und der Antichrist sich aber in ihn hineinsetzen. Er wird dann gereinigt Und im tausendjährigen Reich wird aber auch wieder ein Tempel stehen. Das macht uns Hesekiel 40 folgende deutlich. Dieser Tempel, der dort ausführlich beschrieben wird, hat Maße und Dimensionen, die es noch nie gab. Also der muss noch zukünftig leben. Und es kann auch nicht im himmlischen Jerusalem sein, denn dort gibt es keinen Tempel mehr, sondern Gott selber und das Lamm ist der Tempel. Also so sehe ich es in meiner auch bescheidenen Erkenntnis der Heiligen Schrift, so möchte ich es einfach weitergeben. Manche fragen dann ja, warum dann da auch wieder Opfer sind im Tempel. Ich persönlich verstehe das als Gedächtnis an das Opfer Jesu, die dann wieder geführt werden. Nicht um uns zu erlösen, das sind dann Gedächtnisopfer, wo an das Sühneopfer Jesu gedacht wird und so weiter. Das sind schwierige Fragen, ja, aber so ist die wahrscheinlichste Deutung. Den Tempel bauen ja auch nicht wir als christliche Gemeinde, sondern den baut Israel. Aber dann wird es eben nur zum Gedächtnis dienen. Wenn sie Jesus erkannt haben, werden sie das Gedächtnis an den bereits gekommenen Messias üben und auch da dann womöglich diese Opfer wieder durchführen. Aber das sind schwierige Stellen. Ich wollte es aber einfach erwähnen, was alles noch an Verheißungen besteht über Israel in der Zukunft. Und das kann sich nicht erfüllen bei den Mormonen oder im Vatikan oder in der Gemeinde Gottes oder sonst irgendwo, sondern es erfüllt sich in Israel, ja, also da am Mittelmeer, um es nochmal deutlicher zu sagen, nicht in Salt Lake City oder in Rom. Israel hat nur wenige Freunde in der Welt. Die UNO hätte wohl der Gründung des Staates 1948 kaum zugestimmt, wenn die Juden nicht vorher einen unsäglichen Blutpreis im nationalsozialistischen Holocaust hätten bezahlen müssen. Damals schlug das moralische Gewissen der Welt noch für Israel, wenn auch nicht ungeteilt. Aber in den folgenden Jahrzehnten wurde es immer wieder niedergestimmt mit überwältigender Mehrheit, vor allem wegen des gewiss nicht einfachen Palästinenserproblems. Aber niemand wird erwarten können, dass sich die Juden aus dem Land ihrer Väter und Mütter wieder vertreiben lassen. Die alte Feindschaft übrigens steht dahinter zwischen Isaak und Ismael, der Ungehorsam des Abraham, nicht zu warten auf den verheißenen Sohn, dann mit der Magd den Sohn Ismael zu zeugen. Das wirkt sich bis heute aus, diese Konkurrenz. Und natürlich im Koran, wer ist da der Verheißungsträger? Isaak oder Ismael? Nein, nicht Israel, Ismael, ja, nicht Ismael. Ganz durcheinander. Also, Ismael, ja, nicht Israel. Ein Buchstabe, ja. Also Isaak ist natürlich der Verheißungsträger, auch für uns und für Israel, aber Ismael ist der Verheißungsträger im Koran. Wir merken schon, wie das da anders gedeutet wird, in die ganz andere Linie. Der Sohn der Magd, aber nicht der Sohn der Frau. Ja, und dann der Konflikt um Jerusalem als heilige Stadt, sowohl der Juden und Christen als auch der Moslems. Im Felsenturm, da wird so ein Hufabdruck gezeigt, mit dem Pferd, von Pferd, auf dem Mohammed in den Himmel geritten sein soll. Ich war da zweimal drin, in den 80er Jahren. Heutzutage ist es schwierig reinzukommen. Ich kann mich nur noch erinnern, Entschuldigung, wenn ich sage, es soll jetzt keine Diskriminierung sein, aber es ist einfach Tatsache, an diesen furchtbaren Gestank. Es liegt eben daran, dass jeder hier die Schuhe ausziehen muss und wie viele Millionen Menschen über Jahrhunderte hier schon drin waren, kann man gar nicht mehr zählen. Und ja gut, aber das ist so eine Erinnerung, die ist einfach geblieben. War schon jemand im Felsenturm außer mir? Stimmt's? Ja, er erinnert sich auch dran. Ja, 1980 möchte ich erwähnen den Beschluss der Pan-Islamischen Konferenz, Heiliger Krieg, Dschihad gegen Israel, und man hat beschlossen, damals alle, die nicht Moslems werden, auszurotten. Im Nahen Osten zunächst, die koptischen Christen in Ägypten und auch anderen Christen und eben auch die Juden. Das hat man wirklich beschlossen in einem Geheimbeschluss in Lahore, Pakistan. Und in Afrika hat man die Islam in Afrika-Konferenz gegründet in den 90er Jahren und beschlossen, nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen, die Scharia einzuführen, und natürlich die Eroberungskriege zu führen. Und wo es nicht von der Regierung ausgeht, da sind es terroristische Gruppen wie Boko Haram. Und fast alle Terrororganisationen, die es heute gibt, sind, man muss es leider so sagen, ich sage hier nur Fakten, sind vom Islam her gesteuert. Ja. Ich habe schon mal gesagt, Vielleicht sollte ich es jetzt nicht öffentlich sagen, aber ich sage es trotzdem. Wenn es den Islam als Religion nicht gäbe, hätten wir 80% weniger Kriege und Konflikte auf der Erde. Ja, das hat mal ein Fachmann ausgerechnet.
2010 hat man hier 120 Kriegsherde auf der Erde, hat man festgestellt.
Ja, ja. Bruder sagt gerade 2010 120 Kriegsherde. Und wir wissen ja nicht, wie schnell der Terrorismus auch hier jetzt zu uns kommt, auch nach Deutschland. Frankreich war ja auch schon jetzt. Das Irak-Iran-Gebiet übrigens, frühere Babylon, wird im Endgeschehen auch eine wichtige Bedeutung haben. Wir wissen ja aus der Bibel, dass immer wieder Israel und Babylon so wie Antipoden sind, so Gegenspieler, ja, auch geistlich gesehen die Hure Babylon, die abgefallene Kirche, die sich quer durch die Konfessionen zieht. In Offenbarung 16 ist die Rede von dem Strom Euphrat in diesem Gebiet und da steht in Vers 12 und Vers 16, der Offenbarung 16, ja, der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne, also vom Osten. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. Gerade aus diesem Gebiet werden auch die Feinde ganz besonders aufmarschieren. Und wir sehen ja diese glühende Feindschaft jetzt auch Iran, die große Gefahr auch durch die Atomwaffen, wo Israel natürlich wie ein Löwe kämpft, dass diese Atomwaffen nicht zustande kommen. Das ist eine existenzielle Frage für dieses kleine Land. Da würde schon eine Atomrakete genügen, um das alles auszulöschen. Ja. Und da wollen wir auch beten, dass das nicht so geschieht, dass der Herr noch Gnadenzeit schenkt. Die Weltkoalition jedenfalls gegen Israel zeichnet sich immer deutlicher ab. Aber Gott, der Herr, sagt in Sacharja 2, Vers 12, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und er spricht auch vom Taumelbecher. Das ist eine riesige Ermutigung für Israel, die ja auch die hebräische Bibel haben, was im Propheten Sacharja steht, Vers 12, ab Vers 1. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet, und den Atem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das kann man nicht mehr mit menschlichen Dingen verstehen, dass sich alle in Jerusalem oder Israel wundreißen. Das ist übernatürlich, durch Gottes Eingreifen, durch den Herrn Jesus, der mit dem Hauch seines Mundes den Feinden ein Ende machen wird. Offenbarung 19 lesen wir das. Nicht? Da braucht es gar keine großen Schlachten, wie etwa bei Herr der Ringe, was ja eine christliche Allegorie angeblich sein soll. Furchtbare dämonische Verfälschung der Bibel. Hat überhaupt nichts mit christlichem Glauben zu tun, solche Dinge. Nein, der Herr mit dem Hauch seines Mundes. Aber es heißt natürlich auch, dass viel Blut auch fließen wird bei der Schlacht und dass sieben Jahre lang sind es, nicht? Die Waffen verbrannt werden. Und das zeigt auch darauf hin übrigens, dass Gog und Magog nach meiner Meinung zweimal auftreten werden. Einmal bei der Schlacht von Harmagedon und dann nach dem tausendjährigen Reich nochmal bei der letzten Prüfung. Weil nach tausendjährigen Reich kann man sich nicht mehr vorstellen, dass sieben Jahre lang die Waffen verbrannt werden, weil das ja dann direkt mit dem Weltgericht dann ins himmlische Jerusalem übergeht. Aber deshalb muss das auch vorher sein. Am Anfang des tausendjährigen Reiches wird das geschehen, diese Verbrennung der Waffen und die Beerdigung dieser unzählbaren Leichname. Die Bibel spricht ja von einem, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, 200 Millionen her, was da aufmarschieren wird. Das sind Geheimnisse, aber wir dürfen sie auch durchaus wörtlich sehen. Prophetie ist ja nicht so leicht auszulegen. Es ist manches symbolisch, manches auch wörtlich. Ich denke, dass die Abläufe wörtlich zu sind, aber es gibt in Einzelheiten Symbole. Zum Beispiel, wenn Satan gebunden ist im tausendjährigen Reich durch eine Kette, ist diese Kette sicher ein Symbol, denn eine Eisenkette könnte Satan, der ein gefallener Engel ist, nicht binden. Aber die Kette drückt aus, er ist gebunden, er hat dann keine Möglichkeit zu verführen. Versteht ihr? So muss man Prophetie verstehen. Und die ganzen sektierischen Lehren entstehen ja dadurch, dass Aussagen, die in der Bibel wörtlich zu verstehen sind, symbolisch umgedeutet werden. Und das, was als Gleichnis oder Symbol gemeint ist, das wird plötzlich wörtlich genommen. Und so werden die Dinge gerade verdreht. Würden wir immer vom Zusammenhang her schauen, ob es wörtlich oder symbolisch gedeutet werden muss, dann würden viele Sonderlehren gar nicht erst entstehen können. Und es war schon eine Schriftauslegung, ein Prinzip der Reformatoren, dass sie gesagt haben, der Kontext und der Literalsinn sind grundlegend. Also der Zusammenhang eines Wortes und zunächst der wörtliche Sinn. Literalsinn heißt der Wortsinn, so wie es da steht. Aber der Zusammenhang zeigt eben, ob es ganz wörtlich zu nehmen ist oder ob es ein Gleichnis oder Bildwort ist. Das zeigt der Zusammenhang ganz deutlich. Und zum Beispiel 1. Mose 1, das ist ganz klar eine Tatsachenbeschreibung. Da werden nämlich die Tage nochmal klassifiziert durch Abend und Morgen. Da kann man sie nicht als Zeiträume umdeuten, weil hier eindeutig Abend und Morgen angewendet werden. Nicht? Und dann wird es auch nochmal bei den 10 Geboten wiederholt. In 6 Tagen hat Gott geschaffen. Und genau diese 7-Tage-Woche mit dem Ruhetag da noch, die hat er daher eingeführt im Gedenken an das Schöpfungswerk. Also ganz kurz ein Exkurs hier zur Auslegung auch von biblischen Stellen. Und dann wird vieles klar, wenn man diese Auslegungsregel berücksichtigen. Übrigens auch Prophetie hat eine mehrfache Erfüllung oftmals. Wie ich schon gesagt habe, Gog und Magog 2-mal. Der Gräuel der Verwüstung mindestens 3-mal. Den gab es schon bei Antiochus Epiphanes. Den gab es dann, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Nicht? Da haben sie einen Jupiter-Tempel draufgebaut. Und der 3. Gräuel der Verwüstung, steht er jetzt oder steht er noch nicht? Felsendom, meines Erachtens auch ein Gräuel, der da steht auf dem Tempelplatz. Und dann noch wird womöglich der antichristliche Tempel in Zukunft nochmal in anderer Gestalt draufstehen. Und dann kann man es noch zusätzlich, wenn man will, symbolisch deuten, der Gräuel, der auch in die Gemeinden hineinkommt, in dem Herzen wohnen kann. Aber das ist dann eine zweite Deutungsebene. Immer erst die wörtliche Deutung auch nehmen, versteht ihr? Nicht die wörtliche weglassen und sagen, nur symbolisch. Das ist gefährlich. Wenn man gleich zur erbaulichen, geistlichen Deutungsstufe kommt und das Wörtliche übergeht, dann kommt man zu falschen Auslegungen. Eine ganz große Gefahr. Ja, ist nicht so einfach. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, ich muss so langsam zum Ende kommen. In Matthäus 24, Vers 34 sagt der Herr Jesus auch ein großes Trostwort, was auch viele Deutungen, unterschiedliche Deutungen erfahren hat. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschieht. Ist es das Menschengeschlecht? Das wäre banal, weil das Menschengeschlecht wird natürlich bestehen bleiben. Ich persönlich sehe es als das Geschlecht der Juden, dass niemand durch alle Verfolgungen auch nicht die Juden auslöschen kann. Durch alle Pogrome, sie haben es überlebt, auch wenn viele getötet wurden. Das ist eine große Verheißung. Und niemand konnte verhindern, dass der Staat Israel zu der Zeit, die der Herr bestimmt hat, wieder aufgerichtet wurde. Und auch keiner wird die Juden ins Meer treiben können. Denn der Herr hat es nicht gesagt, dass das geschehen wird am Ende. Ich kenne keine Stelle, wo das stünde. Im Gegenteil, alle werden sich daran wundreißen. Das tröstet uns auch und das tröstet auch Israel. Sie haben ja auch diese Aussagen. Friedrich der Große, der alte Fritz, war selber nicht gläubig, soweit man weiß. Er war ja so ein Aufklärungsphilosoph im Grunde auch. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Aber er hatte einen gläubigen General namens von Zieten und diesen hat der alte Fritz gefragt, ob er ihm einen Beweis geben kann, dass Gott existiert. Und dann hat er geantwortet, dieser gläubige General, die Juden, mein Herr. Und was sich da alles erfüllt an biblischer Prophetie, dieser erfüllte Prophezeiungsbeweis, den wir auch heute erleben. Wenn jemand wirklich offene Augen hat und die Bibel liest und die Zeitung daneben, ja, dann sieht er Tag für Tag, wie sich das Wort Gottes erfüllt. Das ist für mich so ein starker Gottesbeweis. Ich habe ja auch eine kleine Schrift jetzt erfasst. Gott lässt sich beweisen. Ist leider schon vergriffen. Ich habe, glaube ich, nur 20 mitgebracht. Also da könnt ihr aber das nachlesen, diese ganzen Gottesbeweise, die es gibt. Und eines davon ist eben gerade auch die erfüllte Prophetie mit Israel und vieles andere, was wir heute erleben, auch mit den Nationen. Und nun schließe ich mit einem positiven Zeichen Israels. Es gibt die neue Fruchtbarkeit, die auch in der Bibel, im Alten Testament schon vorausgesagt ist. Hesekiel 36, Abvers 24. Ich lese nicht alle Verse. Da steht, ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und dann weiter, ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Und man wird sagen, dieses Land war verwüstet und jetzt ist es wie der Garten Eden. Ja, noch am Anfang des 19. Jahrhunderts war das noch Wüste und Sumpf. Man konnte da praktisch nichts anbauen. Dann haben ja die Juden das aufgekauft, das Land. Es wurde ja alles gekauft, nicht einfach erobert, wie es der Islam zum Beispiel macht. Die haben das gekauft, waren natürlich auch sehr reich. Und nicht alle dieser Käufer, wenn nicht so teuer, auch Rothschild und so weiter, gibt es ja auch solche Namen, das ist klar. Ich sage, differenzierte Sicht habe ich. Aber trotzdem, sie haben das Land aufgekauft. Und und haben es wieder fruchtbar gemacht, durch Gottes Gnade. Bewässerungsanlagen gebaut, aus dem See Genezareth Wasser geholt, aus dem Grundwasser. Auch in der judäischen Wüste gibt es riesige Grundwasservorräte, wenn man mit Technik entsprechend tief bohrt. Also da sind sie auch sehr fit, um das alles zu machen. Und es ist wirklich zu einem blühenden Land geworden. Die sumpfige Jezreel-Ebene wurde zur Obst- und Kornkammer umgewandelt. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Der israelische Orangenanbau ist weltberühmt. Wie heißt die Marke? Jaffa. Ja. Joppe und Jaffa. Tel Aviv wurde ja dann später gegründet. Frühlingshügel bedeutet übrigens Tel Aviv. Das ist allerdings nicht so eine gottesfürchtige Stadt. Man sagt, in Tel Aviv wird gefeiert, in Jerusalem gebetet und in Haifa, wo auch viele Deutsche wohnen, wird gearbeitet. Das ist ganz typisch, ja. Das hat unser israelischer Guide uns so gesagt. Und ich denke, ein bisschen was ist schon dran. Ja, schon im Jahr 1988 erzeugte Israel 61% mehr Agrarprodukte, als es selber verbrauchen konnte. Und es ist wirklich ein Exportland, dieses kleine Land, das halb so groß ist wie mein Heimatland, Baden-Württemberg. Halb so groß nur. Ne? Und wenn es natürlich nach dem Willen der Feinde ginge, soll es noch kleiner werden. Man fragt sich, die haben ja so viel Land, die Feinde Israels, nicht? Die ganze arabische Halbinsel. Und dann sollen die Juden immer noch Land abgeben. Der ideologische Grund ist, man will die Juden gar nicht haben. Überhaupt nicht. Und im Grunde, liebe Geschwister, hängt es damit zusammen, man will den Herrn Jesus nicht haben. Es soll verhindert werden, dass Jesus wiederkommt dort. Das ist der eigentliche Zielpunkt aller Angriffe. Das haben vielleicht nur wenige erkannt, aber darum geht es letztendlich. Wenn Israel nicht mehr existiert, ja, sondern alles islamisiert ist, dann können sich die Verheißungen, so wie sie stehen, nicht erfüllen. Aber sie werden sich erfüllen und keiner kann es verhindern. Ist das nicht wunderbar? Preis den Herrn, ja. Und so lesen wir in Joel 2 auch noch eine Stelle. Ihr Kinder Israels, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. So, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Wir haben viel über Israel gehört. Es ist das zentralste und deutlichste Zeichen der Endzeit und der baldigen Wiederkunft unseres Herrn. Und die Frage stellt sich jetzt an jeden von uns, sind wir bereit, wenn der Herr kommt? Sind wir gereinigt durch sein Blut? Sind wir überhaupt schon Kinder Gottes? Ja. Der Herr, freut mich, ja. Hier sitzt auch ein fröhliches Kind Gottes, in der ersten Reihe. Danke, Werner. Aber ich hoffe, dass das jeder so bezeugen kann. Und wenn noch nicht, dann ist hier die Möglichkeit, auch mit den Brüdern hier zu sprechen, dass wir auch mit euch beten, dass ihr euer Leben dem Herrn Jesus übergibt. Man sieht ja hier diese wunderbaren Gottesbeweise, dass Gott existiert, dass die Bibel Gottes Wort ist. Israel ist die deutlichste Bestätigung und es gibt, das hat Professor Werner Gitt ja so wunderbar mal zusammengezählt, über 6000 Verse in der Bibel, also Sätze mit Zukunftsvoraussagen. Über die Hälfte hat sich erfüllt, keine einzige falsche Voraussage. Das gibt es in keinem Koran, in keiner Bhagavad Gita, in keinem anderen religiösen Buch. Das gibt es nur in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments. Und das zeigt uns, ist ein Beweis, Gott existiert, Gott hat seine Propheten und Apostel inspiriert mit dem Wort. Es ist wirklich 100% Gottes Wort, wie wir schon gehört haben. Und wir dürfen wirklich freudig daran glauben, dass Jesus wiederkommt, dass sich auch das erfüllen wird. Und dazu wollen wir bereit sein, gereinigt und geheiligt durch sein Blut, dass wir ihm begegnen dürfen. Der Herr segne jeden Einzelnen. Amen. Bitte euch noch aufzustehen zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Volk Israel nicht im Stich lässt, sondern ihm beistehst und auch uns, die wir aus den Nationen hinzugekommen sind, eingepfropft in den Ölbaum Israel. Ja, Herr, wir wollen nicht herabschauen, sondern beten für Israel, dass auch dort die Menschen dich finden und erkennen als den wiederkommenden Herrn. Bitte schenk auch, dass Israel bewahrt wird, das irdische Israel auch, dass die Politiker dort Weisheit haben und Klarheit, auch von deinem Wort her, wie sie handeln und wandeln. Und leite auch uns, segne jeden, der hier ist. Und wenn jemand noch nicht dein Kind ist, dann rette auch diese Seele. Wir danken dir, Herr. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Dann ist 15 Uhr, Kaffee und Kuchen ist es wieder, ja. 15 Uhr Kaffee und Kuchen und der nächste Vortrag 16.30 Uhr. Rudolf ist da nochmal dran mit dem Thema der priesterliche Auftrag der Gemeinde.